Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. In Belarus will Präsident Lukaschenko wieder gewonnen haben. Zu welchem Preis? Wie funktioniert Instagram-Poesie und wie wurde aus einem Roman von Annie Proulx eine neue Serie? Knapp 80% der Stimmen will er bei der heutigen Präsidentschaftswahl in Belarus bekommen haben. Der Autokrat Alexander Lukaschenko seit 26 Jahren im Amt. Seine größte Herausforderin, die Aktivistin Svetlana Tichanowskaja, soll belarussischen Meinungsforschern zufolge nur 6,8% der Stimmen erhalten haben. Macht bestimmt die künstlerische Arbeit von Marina Napuschkina, die in Berlin ihr Büro für Antipropaganda gründete und jetzt zu Gast im Studio ist. Erstmal einen schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Über den Tag waren die Internetverbindungen in Belarus gestört, aber inzwischen wurde von einem großen Aufgebot an Sicherheitskräften und von Zusammenstößen berichtet. Was können Sie uns zu diesem Tag sagen?
Naja, natürlich verfolgen wir schon seit letzten Tagen ganz genau, was in Belarus passiert, was quasi in der Wahltagen passiert, weil die Wahl hat am Montag angefangen. Lukaschenko und die Zentrale Wahlkommission hat zu Vorwahlen aufgerufen. Seit Montag wird gewählt. Und heute früh, bevor überhaupt die Wahllokale aufgemacht haben, wurden schon verkündet, dass die Wahl stattgefunden hat. Und das war ja klar, dass die 40%, die angeblich gestimmt haben, dass das diese Stimmen gefälscht sind und dass das pro-Lukaschenko-Stimmen sind, weil nämlich die Svetlana Tichanowskaja und ihre Unterstützerinnen haben aufgerufen, Belarusen und Belarusinnen eben heute am Sonntag wählen zu gehen.
Und ab Dienstag war ja Briefwahl.
Richtig.
Sie waren heute den ganzen Tag in Berlin unterwegs. Erzählen Sie uns.
Ja, seit mehreren Wochen finden in Berlin Proteste statt, Unterstützungsaktionen. Also die Belarusen und Belarusinnen, die hier wohnen und leben, die wollen natürlich Aufmerksamkeit erzeugen und über die Situation im Land berichten. Und heute gab es erstmal eine sehr lange Schlange vor der belarussischen Botschaft. Also zum ersten Mal, glaube ich, also in den letzten 25 Jahren, über 1000 Menschen haben heute an der Wahl teilgenommen. Und Exit Poll, die unabhängigen Volontärinnen, waren die ganze Zeit vor Ort und haben jetzt gerade ausgezählt. Und die Zahl ist natürlich eine ganz andere Zahl als die Zahl, die wir von Wahlkommission in Belarus, von der staatlichen Wahlkommission kennen, nämlich dass Svetlana Tichanowskaja über 90% der Stimmen hat. Das Interessante ist, dass in Minsk und in anderen Städten gibt es Wahllokale, die die Wahl ausgezählt haben und ehrliche Zahl gezeigt haben. Das heißt, wir haben tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der letzten 6 Wahlen, die jetzt nicht mehr frei stattfindet, Wahllokale, wo die Leute gestreikt haben und wo sie die ehrlichen Zahlen gezeigt haben. Und da war es ja auch so, dass die Tichanowskaja hätte die Wahl sofort gewonnen, weil sie über 60% liegt. Und der amtierende Präsident, nicht mal die 20% bekommen hat.
Die OSZE ist ja bei diesen Wahlen auch gar nicht zugelassen. Was wissen Sie denn, was derzeit in Belarus, in Minsk passiert? Wie gesagt, das Internet war gestört. Wir haben hier relativ wenig Informationen.
Also wir verfolgen jetzt gerade auch also das, was wir mitbekommen können, weil tatsächlich Internet ist seit heute früh also nur zur Hälfte funktionsfähig und jetzt gerade fast gar nicht. Also die größten unabhängigen Portale sind nicht erreichbar. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Informationen zu sammeln. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Stadt ist seit heute früh, also ich rede jetzt über die Hauptstadt, also aber auch in anderen belarussischen Städten, voller Militärtechnik, Polizeitransporte, Gefangenentransporte. Und die Wahllokale wurden heute um 20 Uhr geschlossen. Kurze Zeit danach wurde die staatliche Zahl verkündet, dass nämlich Lukaschenko über 80% der Stimmen ist. Das ist eine so massive Wahlfälschung, dass die Menschen natürlich im Strömen auf die Straße sind, unorganisiert, weil durch Internet die Organisation nicht möglich ist. Und ich glaube, das macht auch für Polizei, dass das auch schwierig dann irgendwie zu schauen, wo die Menschen gehen, weil sie strömen einfach auf die Straßen.
Es hieß ja vorab, es gäbe ein großes Sicherheitsaufgebot, eben weil Lukaschenko so große Furcht hat.
Ja, er hat sich natürlich vorbereitet, was ihn unglaublich nervös gemacht hat. Also noch nie zuvor haben Belarussen und Belarusinnen so eine hohe Masse an Selbstorganisation, Solidarität und quasi, sie haben tatsächlich sich vereint. Die haben auch eine unabhängige Webseite programmiert, Plattform Stimme, wo man die Stimme abgeben konnte. Und das hat die Regierung sehr nervös gemacht, weil sie haben schon so über Schattenwahlkommission gesprochen, weil es natürlich auch sehr gut organisiert war. Über 1 Million der Menschen haben dort gestimmt und sich registriert. Das war ja klar, dass die Zahl dann sehr klare Zahlen und die Wahrheit zeigt. Wir haben natürlich auch von hier aus die Ereignisse verfolgt und sind wahnsinnig stolz auf das, was die Menschen geleistet haben in Belarus. Wir haben jetzt die Situation, dass 3 Frauen sich vereint haben und gehen gegen einen Diktator vor. Das zeigen Sie mir in irgendein Land, wo es möglich ist.
Aber also, erklären Sie uns, wie es wirklich möglich geworden ist, weil Svetlana Tichanowskaja ist ja eigentlich nur eingesprungen in diese Position als Herausforderin von Lukaschenko, nachdem ihr Mann verhaftet worden ist. Auf der anderen Seite scheint es ja auch außerhalb von Belarus sehr offensichtlich, was Lukaschenko gesagt hat, wie man sich in der Corona-Pandemie zu verhalten hat. Und eben zum ersten Mal konnte ja auch offensichtlich die Provinz aktiviert werden, sich gegen diesen väterlichen Autokraten in gewisser Weise zu erheben. Also erklären Sie uns, warum jetzt?
Also das ist so, dass man seit den 90er Jahren haben die Opposition, und da sagen wir so, die oppositionäre Wahlkandidatin nicht geschafft, die Menschen so zu vereinen. Und die Leute haben zu Zehntausende protestiert und sind auf die Demonstration gekommen, wo Tichanowskaja und auch ihre Unterstützerin Veronika Tsipkala und Maria Kolesnikova aufgetreten sind. Das sind 3 Frauen. Also Tichanowskaja ist die Frau, die registriert wurde tatsächlich. Tsipkala und Kolesnikova sind die Frauen, die andere Wahlkampagne, der andere Wahlkandidaten vorstellen, die aber nicht zur Wahl auftreten konnten, weil sie verhaftet wurde oder Belarus verlassen haben.
Also ist es jetzt Frauenpower oder sind die Zustände einfach nicht mehr erträglich?
Ich glaube, die Frauen sind sehr, sehr gut.
Wir müssen schauen, was in den nächsten Tagen, Wochen und womöglich auch noch Monaten in Belarus passiert. Jetzt war hier zu Gast die Künstlerin und politische Aktivistin Marina Napuschkina am Abend nach der Präsidentschaftswahl in Belarus. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
Danke.
Was ist Poesie? Elke Erb, die Büchner-Preisträgerin dieses Jahres.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park.
Minimalistische Lyrik von Elke Erb. Wer sich in den sozialen Medien bewegt, dem gefällt, eingebunden in ein Bild vielleicht.
Das Leben geht weiter. Das Gesündeste für dein Herz ist, wenn es mitgeht.
Überall auf der Welt posten, vor allem Frauen, solche kleinen Texte unter Hashtags wie Poets of Instagram oder Insta-Poetry. In Lyrik und Prosa kennt sich Jo Frank aus, selbstgemacht und verlegt in seinem Verlagshaus Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gehört Instagram-Poesie zur Lyrik im digitalen Zeitalter oder ist sie nur eine virtuelle Kalenderblattweisheit, schnell gesehen, schnell vergessen?
Es kann beides sein. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Phänomen jetzt seit einigen Jahren auch auf meinen Kanälen rauf und runter läuft. Das hat aber auch viel natürlich damit zu tun, dass man sich als Verleger in einer Lyrik-Bubble, was die sozialen Medien angeht, befindet. Aber ich beobachte, dass dieses Format auf jeden Fall immer beliebter wird und auch immer mehr AutorInnen dieses Format nutzen. Und je mehr veröffentlichen, desto breiter wird natürlich auch dann die Spanne, was Inhalte betrifft auf der einen Seite, aber natürlich auch was Qualität betrifft. Ganz fantastische Sachen. Auf der anderen Seite gibt es auch nur so Gedankenfragmente. Das sind tatsächlich eher dann so Gedankenfetzen. Und das war es dann auch.
Aber das lyrische Instagram-Ich, das spielt eine gewaltige Rolle, oder? Und das Ganze natürlich auch noch anders präsentiert als, ich sag mal in Anführungszeichen, herkömmliche Lyrik, nämlich mit Bildoptik. Also da wird ja auch noch was mittransportiert.
Ja, diese ganze Diskussion um das Ich in der Lyrik ist natürlich ein riesiges Thema und ich muss sagen, mir bereitet das jetzt keine so großen Schwierigkeiten, dass auch ein sichtbares Ich in einem Gedicht vorkommt, auch ein zur Not identifizierbares literarisches Ich, das in irgendeinem Verhältnis steht zur schreibenden Person. Was mich bei diesem Format eigentlich wirklich interessiert, sind mehrere Sachen. Also Sie sprachen schon diese Bildlichkeit an und die wohl bekannteste Autorin, die Instagram dann nutzt, Rupi Kaur, sie ist zwar jetzt eine Ausnahmeerscheinung, aber 4 Millionen NutzerInnen folgen Rupi Kaur und sie hat mit ihren Büchern unglaubliche Auflagenzahlen erreicht. Ihr Debüt Milk and Honey war über ein Jahr beispielsweise auf der Bestsellerliste der New York Times und ist inzwischen in über 30 Sprachen übersetzt. Aber auch in diesem Band nutzt sie diese Verbindung aus Text und Bild dann wieder im gedruckten Buch. Da ist eigentlich der Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde. Was gibt es hier eigentlich für ein Wechselverhältnis zwischen diesem digitalen Raum, in den hineingeschrieben wird und mit dem ja auch gearbeitet wird? Und dann aber wieder die Verbindung zum physischen Objekt, einem Buch, mit dem ganzen Verlagsapparat dahinter. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Punkt. Instagram-Lyrik findet eben nicht statt innerhalb einer traditionellen Verlagsstruktur mit Lektorinnen und Lektoren, sondern es sind eben Texte, wie sie entstehen und dann wird gleich Öffentlichkeit damit gesucht. Und es ist einfach auch ein ganz anderes Lesen, ne, als bei einem klassischen Buch. Aber auch dadurch, dass ich ja auf Instagram nicht Leser oder Leserin bin, sondern ich bin immer in doppelter Funktionalität da unterwegs, einerseits als Kunde und dann gleichzeitig eben auch als Produkt. Und wenn AutorInnen ihre Texte auf Instagram veröffentlichen, dann auch oft mit einem sehr starken Bewusstsein dieses produkthaften Charakters dann entlohnt wird durch Klickzahlen. Also ich glaube, da ist eine Bewegung, die für mich als eben einer von 4 Verlegern in einem klassischen Buchverlag sehr schwierig ist zu durchdringen, weil es keine poetologischen Überlegungen sind, die dann zu einer bestimmten Art des Schreibens führen, sondern das Schreiben auch getrieben ist von dem Wollen, innerhalb dieses Systems entlohnt zu werden. Für mich das eigentlich Spannende, das ist innerhalb der Lyrik, innerhalb der letzten 15 Jahre, gibt es einen Wandel innerhalb der Leserinnenschaft. Und das ist, glaube ich, nicht unverwandt mit dem Phänomen von Instagram Poetry. Also wir sehen, dass die LeserInnen immer jünger werden, auch die LeserInnen unserer Bücher werden immer jünger und es werden gleichzeitig auch immer mehr. Also wenn jetzt LeserInnen über Instagram Poetry ein Interesse finden an Lyrik und das sozusagen als erstes Absprungbrett nehmen in diese Universen auf kleinstem Raum, dann passiert da was sehr Spannendes und dann ist das auch natürlich toll für einen Verlag wie unseren.
Ich mache jetzt ein bisschen den Advocatus Diaboli. Würde Elke Erb soziale Medien nutzen, könnte ein Esel und ein Hahn Hunderttausende für Lyrik interessieren?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dieses eine Gedicht sicher nicht. Und zwar, weil es einfach nicht diesen Regeln folgt. Also die Regeln bei Instagram sind unter anderem Regeln der Regelmäßigkeit, dass man sich seine Follower aufbaut und das durch möglichst viel Mitteilung und nicht durch Sparsamkeit. Und diese Sparsamkeit geht eigentlich komplett gegen die Prinzipien von Instagram, was eigentlich eine Plattform des Überflusses ist, auch des Überfluss der Oberflächlichkeit. Das zeichnet irgendwie ja Instagram eben auch auf. Es ist eine Plattform für Flüchtiges, keine Plattform für Bleibendes. Und ich sprach von Rupi Kaur und da sieht man es ja auch eigentlich ganz schön. Es wird dann eben doch das Buchformat, wenn es darum geht, auch aus diesem flüchtigen Medium rauszukommen. Wie gesagt, also das flüchtige Medium kann auch LeserInnen begeistern und für Lyrik begeistern. Und daran kann ich natürlich nichts Schlechtes finden.
Der Verleger und Poet Jo Frank über Instagram-Poesie. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank Ihnen.
Die Zerstörung der freien Presse oder in Ungarn stirbt die Medienfreiheit auf Raten. Das ist einmal mehr zu lesen, seit die Online-Zeitung Index HU verkauft und dabei nicht nur ihre viel gelesene, unabhängige und kritische Berichterstattung, sondern auch den Chefredakteur und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Kündigung verloren hat. Sind wenigstens Kunst und Wissenschaft noch frei? Das habe ich den Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste gefragt. Er lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Budapest. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
In den letzten Jahren verloren viele Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit in Ungarn, weil Tageszeitungen geschlossen wurden. Nun kommen 90 von Index HU dazu. Haben die überhaupt eine Chance, in Ungarn noch Jobs zu finden, die ihren journalistischen Ansprüchen genügen können?
Das ist unter Umständen möglich. Es ist nur die Frage, ob sie davon sich oder eine Familie und ein Kind ernähren können. Es werden immer mehr Märtyrerwege, also man muss sehr viel riskieren und eben auch daran glauben, dass aus eigener Kraft dann doch etwas einigermaßen Existenzfähiges zustande kommt. Die Ungarn waren früher im Sozialismus immer berühmt dafür, dass sie das Unmögliche möglich machen. Und das ist eine Disziplin, die im Moment wieder sehr angesagt ist.
Die Einschränkung der Autonomie trifft ja in Ungarn nicht nur die Presse und die Kunst. Was ist an der Universität für Theater- und Filmkunst los?
Ja, wenn man das so ganz genau wüsste, aber man kann leider ahnen, was los ist. Denn vor einigen Wochen wurde ein Gesetz durchs Parlament gepeitscht. In so einem Affentempo mit der Zweidrittelmehrheit ist das so ein Selbstbedienungsautomat. Das Parlament, die können eigentlich alles, was der Regierungspartei lieb ist, durchpeitschen. Und da war schon klar, sie wollen im Grunde genommen dieser Universität ihr Selbstbestimmungsrecht entziehen und wollen von außen mit einer Stiftung ein neues Gremium schaffen, was über das Schicksal dieser Universität neu bestimmt. Und dann wurde lange geheim gehalten, wer denn der Präsident dieser Stiftung sein sollte. Und der Name wurde jetzt bekannt gegeben. Und das ist ein sehr beschriebenes Blatt, Attila Widnjanski. Und der Mann ist insofern leider berühmt, weil er schon 2013 das Nationaltheater übernahm. Und zwar tatsächlich ausdrücklich mit politischen Änderungsabsichten, denn zuvor war Robert Alföldi, der Chef dieses Theaters, sehr beliebt, aber weltoffen, pluralistisch, viel zu wenig national, aber immer mit vollem Haus. Und seitdem ist das nicht mehr so ganz garantiert. Und jetzt hat er offensichtlich die Aufgabe, diese Film- und Theaterhochschule zu disziplinieren und an die Kette zu legen.
Leisten denn Lehrkräfte und Studenten Widerstand?
Also in diesem Match, das da auf uns zukommt, sind, glaube ich, erst die ersten Bauern gezogen, wenn man das mit einem Schachspiel vergleichen möchte. Und die Kommunikation ist null. Also das ist auch schon sehr typisch. Er wird also vor die Nase gesetzt, sucht in keiner Weise Kontakt zu den Leuten, die in dieser Universität arbeiten. Dieses fünfköpfige Gremium, diese Stiftung, da stammt kein einziger aus den Reihen der Uni. Die hatte gefordert, mindestens drei sollten wenigstens aus der eigenen Organisation hervorgegangen sein. Das wurde komplett ignoriert. Also die Studenten haben das so formuliert, mindestens drei. Und die sind ganz, ganz rigide und absolut gegen diese Stiftungskonzeption. Die Lehren sind das auch. Und noch ist allerdings nicht ganz abzusehen, wie das ausgehen wird. Also es gibt bestimmt eine riesige Karambolage, die auf uns zukommt jetzt im Herbst. Streik ist nicht so ganz einfach oder einfach die Universität zu verlassen, weil man dadurch diese sehr wertvollen Studienplätze aufgeben müsste. Und das ist dann schon eine Geschichte, die man nicht so einfach hinschmeißt. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass sowohl die Studenten als auch die Lehrenden als auch beide zusammen sich sehr genau überlegen, wie sie dem ganzen Widerstand entgegensetzen können.
Die vielen Journalistinnen und Journalisten bei Index HU haben das Handtuch geworfen. Das kann man natürlich an die Lehrkräfte und an die Studenten der Universität für Theater und Filmkunst weitergeben. Also wie nah ist mir der eigene Rock und wie wichtig ist mir die Demokratie bzw. das Zeichen des Widerstands?
Aber vielleicht gibt es eben auch den Weg, dass man eisern an diesen Positionen festhält und bleibt und Widerstand leistet. Ich denke, der Weg wird sein, dass man so scheibchenweise sagt, es wird alles besser. Was man nicht vergessen darf, jetzt steht plötzlich Geld auch im Raum. Diese Universität ist chronisch unterfinanziert und würde jetzt plötzlich wahrscheinlich neue Räume, einen neuen Campus, eine neue Versorgung, neues Filmmaterial, bessere Möglichkeiten auch seine Theaterkünste zu praktizieren bekommen. Das ist das Zuckerbrot und die Peitsche wäre dann, aber ihr müsst nach unserer Melodie tanzen.
Steht es angesichts dieses Beispiels um die Freiheit von Wissenschaft und Kunst in Ungarn ähnlich wie um die Freiheit der Presse?
Die Leute bei Index mussten ja befürchten, dass ihnen von außen rein redigiert wird in die Zeitung. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, sowas hinzuschmeißen, wie eine ganze Universität hinzuschmeißen, die eine riesige Geschichte hat, auf die alle stolz sind und mit der es auch eine riesige künstlerische Identifikation gibt, weil sehr viele prominente Schauspieler setzen kleine Filme ins Internet, wo sie sich sehr heftig für die Unabhängigkeit ihrer alten Schule einsetzen. Also insofern sind vielleicht doch mehr als die Bauern gezogen. Der Kampf findet statt, aber es wird noch nicht miteinander geredet. Eine Kardinalfrage ist, ob diese Universität Würde und Autonomie zurückbekommt.
Sagt der Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste in Budapest. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Ein provokativer Auftritt des Kabarettisten Florian Schröder auf der Querdenken-Demo in Stuttgart hat im Netz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schröder war von den Veranstaltern eingeladen worden und stellte anschließend ein Video seines Auftritts ins Internet. Darin stellte er unter anderem den Zuschauern die Frage, ob sie die totale Meinungsfreiheit wollten, was bejaht wird. Anschließend sagte Schröder, er halte Corona für eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit und sei überzeugt, dass Maskentragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste sei, was man in diesen Tagen tun könne. Dafür erntete er Buhrufe und schob hinterher:
Das ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu buhen, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Kabarettistin Lisa Eckert soll nun doch am Lesefest Haberfront teilnehmen können. Eckert war zuvor ausgeladen worden, weil es Drohungen gegen die Veranstaltung aus der autonomen Szene gegeben haben soll. Kritiker werfen Eckert vor, antisemitische und rassistische Klischees zu bedienen. Heute wurde nun bekannt, dass das Lesefest dafür sorgen will, dass die Kabarettistin doch am Wettbewerb um den Klaus-Michael-Kühne-Preis teilnehmen kann. Man habe dem Verlag und Management von Eckert einen Vorschlag unterbreitet. In der kommenden Woche werde man Genaueres dazu sagen können. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat die Erklärung der Museumsdirektoren der Stiftung für mehr Eigenverantwortung begrüßt. Wie ein Sprecher Parzingers gegenüber Deutschlandfunk Kultur erklärte, umreiße die Stellungnahme einen Weg der Reformen, der jetzt gemeinsam und konsequent angegangen werde. Stiftungspräsident Parzinger werde sich nach einer Sitzung des Stiftungsrates wieder öffentlich dazu äußern, so der Sprecher. In ihrer Stellungnahme haben sich die 30 Leiterinnen und Leiter der Stiftungsmuseen zu den Reformvorschlägen des Wissenschaftsrates bekannt und mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung für ihre Häuser eingefordert. Die Schauspielerin Marie-Louise Marjan feiert heute ihren 80. Geburtstag. Sie hatte schon mehr als 20 Jahre erfolgreich am Theater gespielt, aber erst ihre Rolle als Mutter Beimer in der Lindenstraße machte sie bundesweit bekannt. Dabei war sie zunächst skeptisch, als ihr die Rolle 1985 angeboten wurde.
Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man eine Rolle ein ganzes Jahr lang spielt. Aber das ganze Thema hat mich gereizt und vor allen Dingen Hans Geisendörfer hat mich gereizt. Er hatte einen Riesennamen in der Filmwelt und ich dachte, das ist eine so großartige Sache und wenn du schon die Chance hast, dann sag ja.
Nach mehr als 34 Jahren wurde die ARD-Dauerserie dann in diesem März eingestellt. Wie es beruflich weitergeht, hat Marie-Louise Marjan noch nicht entschieden. Neben ihrer Schauspieltätigkeit engagiert sich Marjan seit 30 Jahren für die Kinderhilfswerke UNICEF und Plan International sowie für die Malteser. Für ihre ehrenamtliche Arbeit wurde sie unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
In Köln gibt es zwei Kieze, die Kolonialvergangenheit im Namen tragen. Das sogenannte Afrikaviertel in Nippes und das Chinesenviertel in Ehrenfeld. Wie schwierig es auch hier ist, die neue Erinnerungskultur einzuführen, das schildert Mintu Tran.
Auf dem Taku-Platz, dem Herzen des sogenannten Chinesenviertels, steht ein beliebtes Bütchen. Umgeben ist der Platz von Wohnhäusern an der Taku- und Iltisstraße. Viele haben hübsche Ziegelfassaden. Durch zwei Torbögen hindurch läuft man in die Landstraße. Mit dem Auto kommt man dort nicht rein. Es ist ruhig, die Nachbarschaft familiär, fast dörflich.
Wenn Sie sich mal die Landstraße ansehen, ein wunderschönes Kleinod.
Josef Wirges, Bezirksbürgermeister des Stadtteils Köln-Ehrenfeld. Er ist in der Taku-Straße aufgewachsen.
So, ja, das ist meine Heimat. Als Kind habe ich da an der Hand der Mutter das Laufen gelernt.
Die Namen der Straßen erinnern an die Beteiligung der Deutschen in China an der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands. Mitglieder des Geheimbunds Yi Hechuan, übersetzt Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie, im Westen verächtlich Boxer genannt, wehrten sich Ende des 19. Jahrhunderts mit Gewalt gegen die Präsenz der westlichen Kolonialmächte. Kaiser Wilhelm II. Entsendete am 27. Juli 1900 deutsche Truppen nach China mit der berüchtigten Hunnenrede.
Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen.
Sollen Straßen solche Taten glorifizieren? Bei einer Podiumsdiskussion vor 10 Jahren waren die Anwohner von der Idee einer Umbenennung alles andere als begeistert.
Also die kamen mit großen Transparenten und die Stimmung war so aufgeladen, dass der Bezirksbürgermeister dann auch Security kurzfristig herholen musste, um also dieser aufgebrachten Stimmung Herr zu werden.
Professor Dr. Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik an der Universität zu Köln. Sie vertrat damals die Position, dass das Viertel sich kritisch mit der Geschichte der Straßennamen auseinandersetzen sollte. Ergebnis des Abends? Die Namen bleiben, aber die alte Erinnerungstafel ohne kritische Einordnung der Beteiligung der Deutschen muss ersetzt werden. Die neue Tafel erläutert schnörkellos den geschichtlichen Kontext. Die Deutschen kommen dabei nicht gut weg. Die Brutalität des Vorgehens der Kolonialmächte wird angerissen. Und die Tafel endet mit dem letzten Satz. Die Anwohner sind heute stolz auf ihr in 100 Jahren gewachsenes Veedel.
Vor allen Dingen die Genossenschaft und der Karnevalsverein, die haben darauf bestanden, dass dieser letzte Satz da steht, weil man ja also eigentlich nur sehr widerwillig überhaupt sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hat.
Die neue Tafel hängt am Anfang der Taku-Straße, am Taku-Platz. Wenn man sie nicht aktiv sucht, übersieht man sie leicht. Also Tafel angebracht und Ende der Diskussion?
Ich habe immer so ein bisschen Probleme, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Leute nicht gerne lesen, also nicht gerne solche Tafeln lesen. Deswegen bin ich halt in vielen Fällen auf jeden Fall für diese Umbenennungslösung, um also ein deutliches Zeichen zu setzen.
Auch heute, nachdem die Frage nach einer Umbenennung im Zuge der Rassismusdebatte nach Black Lives Matter wieder aufgekommen ist, ist Bezirksbürgermeister Josef Wirges dagegen.
Wenn ich in einer solchen Straße lebe und weiß jetzt, um wen es sich da handelt, dann frage ich mich, lebe ich in einer Straße, wo Menschen geehrt worden sind, das ist ja eine Ehrung, die Blut an den Händen hatten, weil sie andere Menschen ermordet haben. Wissmann, Grafenroll. Dann ist für mich der Fall klar, ob mich das Geld selber kostet oder auch nicht. Ich möchte nicht in so einer Straße leben. Da müssen wir die Straße umbenennen.
Im Chinesenviertel, da erinnert nur die kleine, nicht befahrbare Landstraße an eine Person. Die anderen Straßen und Plätze sind nach den von den Deutschen eroberten Taku Force und dem Kanonenschiff Iltis benannt. In dem Fall, so Wirges, sei er gegen eine Straßenumbenennung. Marianne Bechhaus-Gerst, die Führungen in Köln zu Orten mit Bezug zum Kolonialismus organisiert, fordert hingegen mehr aktive Erinnerungskultur. Denn nachdem vor gut 10 Jahren die Tafel angebracht worden ist, sei in der Sache nicht mehr viel passiert. Exemplarisch dafür ist die Beschreibung des Chinesenviertels auf der Webseite der Stadt Köln. Dort steht, stand Anfang August 2020, ein vollkommen unkritischer Text. Kein Wort über das brutale Vorgehen der deutschen Truppen und das Interesse der Deutschen daran, eine Kolonie in China aufzubauen. Auf Nachfrage bei der Stadt Köln, warum die Beschreibung trotz der im Viertel vorangegangenen Diskussionen nicht aktualisiert wurde, antwortet das Presseamt der Stadt sinngemäß: Man bedanke sich für die Anregung, da wurde sich einfach noch nicht drum gekümmert.
It is the path of relentless struggle. Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Das Jahresthema der Denkfabrik von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ausgewählt von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Alle Beiträge zum Thema finden Sie in der DLF-Audiothek oder unter deutschlandradio.de/denkfabrik.
Annie Proulx war knapp 60, als sie ihre ersten Geschichten veröffentlichte. Für ihre ersten beiden Romane, Postkarten und Schiffsmeldung, erhielt sie äußerst renommierte Auszeichnungen, zum Beispiel den Pulitzerpreis. Weltberühmt aber wurde Annie Proulx mit einer Kurzgeschichte, weil sie verfilmt wurde. Brokeback Mountain. Ab morgen zeigt der Bezahlsender National Geographic, was er aus ihrem Roman Aus hartem Holz gemacht hat. Klar, Filmkritiker Hartwig Tegler hat die Serie gesehen.
Buckskins hat zwei Establishing Shots, zwei Eingangsszenen. Wenn die achteilige Serie ihr Niveau, was Dramatik, Spannung und Atmosphäre der inszenierten Welt betrifft, gehalten hätte, Konjunktiv, ach. Erste Szene. Die Siedlung im Wald brennt. Eine junge Frau flieht im Dunkel der Nacht vor den Indianern und dem Schreien der massakrierten Siedler. Entsetzt, verzweifelt, versteckt sie sich hinter einem Fels. Damit wäre die Stimmung der Geschichte von Buckskins quasi zunächst einmal gesetzt. Die zweite Eröffnungsszene. Ein kleines Segelschiff fährt in den 1690er Jahren über den riesigen See in Richtung der gottverlassenen Siedlung Wobig in Neufrankreich, die Gegend des heutigen Quebec in Kanada. An Bord bettelarme junge Frauen, bestimmt als Ehefrauenmaterial für die Siedler, und sogenannte Barkskins, Männer aus den Slums von Paris, wie Charles und René.
Das Kleid habe ich nicht gestohlen, nur die Äpfel. Ich bekenne mich des Apfeldiebstahls schuldig.
Zu Hause bist du ein Dieb, doch hier fängst du von vorn an.
Vor René und Charles liegen nun 3 Jahre Fronarbeit als Holzfäller. Dann sollen sie ihre Freiheit und eigenes Land bekommen. Für René der Traum, für Charles der Albtraum.
Ich will zurück nach Frankreich.
Es gibt kein Zurück. Wir haben uns für ein neues Leben entschieden.
Aber vom Boot aus, hier am Anfang zu sehen, auf dem schwarzen Wasser kurz vorm Landesteg, der Galgenbaum. An dem tote Irokesen hängen, die für das mysteriöse Massaker in der Nacht verantwortlich sein sollen. Ein Schock für die Neuankömmlinge und ein schockierender Beginn der ersten Episode. Auch damit scheint die Stimmung der Serie Buckskins gesetzt, aber nur, wie wir leider sehen müssen, nur scheinbar. Diese Männer jedenfalls, die aufgrund des Kontrakts, den sie eingingen, dem Gefängnis in der alten Welt entgingen, sollen nun in den französischen Kolonialgebieten, wie Annie Proulx in der literarischen Vorlage schreibt,
das Land räumen, um diese böse Wildnis zu unterwerfen.
In Neufrankreich konkurrieren Engländer und Franzosen um das Land und den Pelzhandel. Die Native Americans, hier vom Stamm der Irokesen, stehen dazwischen, wie es der französische Milizkommandant der Siedlung Wobig dem zwielichtigen Engländer perspektivisch erklärt.
In Kürze wird der Frieden gebrochen sein. Und die Engländer und Franzosen werden das tun, was sie immer getan haben. Kehlen aufschlitzen, lügen und Land rauben.
Aber, wie gesagt, auf den vielversprechenden Anfang von Buckskins folgt herbe Enttäuschung. Denn was wir in den 8 Folgen der ersten Staffel zu sehen bekommen, ist eine konfuse, wie additiv wirkende Anhäufung von kurzen Handlungssträngen. Ein bisschen Liebesgeschichte, ein paar brutale Kämpfe mit den Indianern, dazu Intrigen, natürlich Lügen, wie Manipulationen und für einige eben eine Prise Traum vom besseren Leben, der sich als Illusion erweist. Kurzum, alles wirkt wie eine historische Soap-Opera. Ist ein Plotpoint mühselig erklommen, erfolgt ein wie pathetisch wirkender Schnitt, akzentuiert mit einem musikalischen Akzent, dann Schwarzblende, wie gemacht für die Werbeeinblendung. Sollte Serienmacher Elwood Reed einen großen erzählerischen Bogen im Auge gehabt haben, ist er für mich nicht wahrzunehmen. Annie Proulx entwirft in ihrer Romanvorlage Aus hartem Holz ein Epos über 300 Jahre nordamerikanischer Geschichte. Buckskins beschränkt sich in der ersten Staffel der Serienadaption auf die Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Das ist kein Problem. Diese Geschichte spielt ja in dem Kosmos von James Fenimore Coopers Lederstrumpfgeschichten, Malcolm Mann's Der letzte Mohikaner oder Bruce Beresford's Black Rope. Sowohl die Cooper-Klassiker wie auch Michael Manns oder Beresfords Filme vermitteln ein Gefühl für die Weite dieses Landes. Nichts davon in Barkskins. Hier laufen die Protagonisten wie durch einen deutschen Stadtpark. Mal gibt es dann eine Totale über die kanadische Weite, aber das war's auch schon. Dass diese Wälder einst unberührt, unermesslich waren und in der Zivilisationsgeschichte dem Raubtier Mensch und seiner Profitgier zum Opfer fallen, das zentrale Thema von Annie Proulx's Roman, das wird in der Serie Thema nur am Rande. Beispielsweise, wenn der von David Thewlis gespielte, wunderbar verrückte französische Adlige gegenüber seinen Holzfällern über die Eroberung dieser Welt philosophiert.
Und nun fällt die Bäume, damit wir wie freie Menschen auf gereinigtem Hochland leben können. Ich werde eine Stadt für die Ewigkeit bauen.
In der Serie Barkskins bekommen wir kein Gefühl für das Wilde in der Wildnis, für das Unheimliche, das Labyrinthische und Gefährliche dieser damals unendlichen Wälder, den der Mensch mit der Axt zu Leibe rückte und sie zerstörte. Das ist der wesentliche Grund für den faden Eindruck, den diese Serie hinterlässt. Der Raum und die Figuren finden in dieser Erzählung keine Verbindung.
Hartwig Tegeler über eine neue Serie Barkskins nach dem Roman von Annie Proulx. Wenn Sie wollen, ab morgen Abend bei National Geographic. Ob es morgen Interessantes in den Zeitungsfeuilletons gibt, das sagt Ihnen jetzt Gregor Sander.
Von welchem Staat möchten Sie lieber georwelt werden? Fragt Friedrich Küppersbusch listig auf die von der Taz gestellte Frage, ob denn nun Microsoft auf Donald Trumps Wunsch eventuell die chinesische Plattform TikTok übernehmen könnte. Und dann erinnert er noch einmal an Folgendes. Durch die Snowden-Enthüllungen wurde offenbar, dass die NSA Microsoft hackt. Andere sagen auch, Microsoft kooperiere und der Staat nutze diese Backdoors. Wer sich um seine persönlichen Daten sorgt, den wird auch der Aufmacher der Süddeutschen Zeitung beunruhigen. Die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum breitet sich aus wie ein virtuelles Virus. So zitiert Bernd Graf ein britisches Wissenschaftsjournal. Demnach haben sich Flughäfen als Hotspots der Geräte, etwa bei der Passkontrolle und dem Zoll, etabliert. Es gibt sie aber auch an den Gates. Sie werden dort also von kommerziellen Unternehmen betrieben. Es wurden Gesichtserkennungsmaschinen in den Reklamescreens am Piccadilly Circus in London gesichtet, ebenso in Manchester, Nottingham und Birmingham. Der chinesische Kommunikationskonzern Huawei kontrolliert inzwischen Gesichter in Pakistan oder Simbabwe. Doch nun gibt es überall ein ganz analoges Problem. Gesichter, die in der Pandemie durch Schutzmasken verhüllt werden, tragen nun Erkennungsalgorithmen auf der ganzen Welt aus der Kurve, weil die Vermummung Nase und Mund und damit wesentliche Erkennungsmarken des Gesichts für die Systeme verbirgt. Sie werden dadurch nahezu nutzlos. Bla bla bla, donnert eine Überschrift aus der Neuen Zürcher Zeitung dazwischen und deutet so unsanft einen Themenwechsel an. Nein, dieser Titel ist kein Versehen. Er nennt das hohle Gefloskel beim Namen, dem wir im Büro dauernd begegnen, poltert Claudia Mäder und gibt uns dann einen Grundkurs in Bürosprache. Wenn einer sein Potenzial vom Output her gesehen nicht vollständig ausschöpft, könnte man ihn mit Klartext vielleicht dazu bewegen, mehr und besser zu arbeiten, aber meistens lavieren die netten Oberen bis zum Schluss. Sind sehr viele Prozesse äußerst suboptimal gelaufen, werden Umstrukturierungen nötig, manchmal müssen auch Anpassungen im Personalbestand vorgenommen werden. Menschen erhalten die Kündigung, heißt das konkret. Die Wut, mit der Claudia Mäder das Phrasenschwein durch das Büro treibt, mündet in einer Schweizer Zeitung natürlich in einem Friedrich-Dürrenmatt-Zitat. Die Exaktheit, der Stil der Sprache, wird durch den Grad der immanenten Logik ihres Inhalts bestimmt. Man kann nicht an der Sprache arbeiten, sondern nur am Gedanken. Am Gedanken arbeitet man durch die Sprache. Dem ist nichts hinzuzufügen und so wird es Zeit, den Fernseher anzuschalten. Auf den Medienseiten hat man am Montag die Wahl zwischen Mario Adorf und Iris Berben. Wenn eine bekannte Schauspielerin 70 wird und aus diesem Anlass das Fernsehen Filme mit ihr in der Hauptrolle zeigt, die vom Alter handeln, dann wäre erst einmal die Frage, ist das nicht eine Frechheit? Fragt etwa Claudia Tischke in der SZ. Zeigt sich dann aber von den verschiedenen Filmen, die zu Ehren der Fernsehdiva in der ARD und im ZDF gezeigt werden, angetan. Natürlich könnte man hier auch über einen telegenen Iris Berben Personenkult schreiben, weil sie ja schließlich noch nicht 100 wird und gleich zwei öffentlich-rechtliche Filme sind vielleicht doch einer zu viel. Macht aber keiner. Mario Adorf wird sogar 90 Jahre und über das Arte-Porträt »Es hätte schlimmer kommen können«, schreibt Thilo Wüderer im Berliner Tagesspiegel. Mario Adorf, ein Gentleman alter Schule, stets zuvorkommend und bescheiden, wirkt auch in Dominik Wesleys behutsamem Filmporträt angenehm unprätentiös. Nach diesem Satz hat man das Gefühl, auch diesen Film schon einmal gesehen zu haben, und so bleibt die Glotze am Montag wohl dann doch aus.
Gregor Sander mit seiner Kulturpresseschau. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.